Hallo? Jungs?
Ist halb fünf und Sascha ist unterwegs im ersten Schritt der 25-Stunden-Reise nach Champaign, Illinois. Herzlich willkommen bei unserer nächsten Folge von Death Reject. Im Hintergrund hört ihr wahrscheinlich schon, dass da noch andere Leute dabei sind, weil wir sind on the road bei der Academy of Management Konferenz. Schätzfrage, und zwar, wie viele Anwesenden zählt die größte Konferenz, wissenschaftliche Konferenz, schätzt ihr?
Über alle Disziplinen hinweg, also egal was für Disziplin,
Genau.
40.000,
20.000.
Ja, sehr gut. Haben wir schon zwei auseinanderliegende Einschätzungen. Okay, dann würde ich gleich reinstarten. Also erstmal, es sind, wie man vielleicht bereits vernommen hat, nur Boris und Didi diesmal dabei. Und diesmal geht die Folge primär darum, um Konferenzen und das ganze Rahmenprogramm. Und wir haben gedacht, wir teilen da mal ein bisschen unsere Eindrücke davon, von teilweise Erstkonferenzbesuchern und Leuten wie Didi und mir, die relativ wenige Konferenzen bis jetzt mitbekommen haben. Und dann fragen wir gleich mal, Boris, ja, was ist das, wo wir hier eigentlich sind und worum geht's hier?
Ja, wir sind in Boston, Massachusetts, und wir sind auf dem Annual Meeting der Academy of Management. Die Academy of Management ist ein internationaler Zusammenschluss von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die sich eben mit der Thematik Management auseinandersetzen und die sich einmal im Jahr treffen und eben über ihre Forschung sprechen. Genau.
Okay, und was waren so die Highlights bis jetzt?
Die Highlights bis jetzt, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, bevor man das beantworten kann, muss man sagen, es gibt ein unglaubliches Angebot an Sessions. Also man muss sich das vorstellen, es sind mehrere tausend Sessions, die es da gibt. Und da muss man sich dieses Programm durchgraben. Was für mich bis jetzt das Highlight war, war ein Workshop über Content Analysis, der wirklich sehr gut gezeigt hat, was State of the Art ist, also was wird gemacht in dem Feld und wie kann man selbst sich weiterentwickeln.
Was ist Content Analysis?
Super. Ich glaube, das ist schwer am Fragen am Anfang.
Wenn das so gut war, dann erklärst du, was Content Analysis ist.
Das haben die auch nicht gesagt im Workshop. Content Analysis, spezifischer war es eigentlich Computer-Aided Content Analysis. Das ist vor allem also die Interpretation von Texten durch computergestützte Methoden, würde ich sagen. Ich hoffe, das stimmt. Ja.
Es wird auf jeden Fall gecrosscheckt und dann schauen wir, ob du recht hast. Boris, heb die Hand.
Genau, vielleicht würde ich gerne noch mal kurz was dazu erklären, weil du gerade erklärt hast, wie viele Sessions es hier eigentlich gibt. Ich habe irgendwie was gesehen, 2200 Veranstaltungen im Rahmen der Konferenz. Und was einem etwas hilft, sich zu orientieren, auch die Themen zu sortieren, ist, dass die ganze Academy, also die Gesamtorganisation, eingeteilt ist in Untergruppen, die sich Divisions nennen, die halt nochmal einen speziellen Themenfokus haben. Also beispielsweise Didi und ich sind in der Division STR. Jede Menge Abkürzungen.
Was sind wir nochmal? Also schau, ich
jede Menge, genau, jede Menge Abkürzungen. Ja, genau, und also okay, jetzt haben wir einen Faden verloren, okay. Also die Academy ist eingeteilt in Untergruppen, die eben Themenfokus haben. Wir sind in der Untergruppe STR, also die Abkürzung für Strategy, und darin so gibt einem das die Möglichkeit, sich einfach spezifisch auf seine Themen etwas rauszusuchen. Sonst, glaube ich, würde man den Überblick komplett verlieren.
Ja, es war extrem schwer am Anfang, sich überhaupt irgendwie zu organisieren. Boris schon gemeint hat, 2700 oder was, verschiedene Veranstaltungen, wo man hingehen kann, und da muss man sich auseinandersetzen damit, okay, es gibt BDWs, es gibt Konsortia, es gibt Symposia und es gibt Paper Sessions und dann gibt es wahrscheinlich noch irgendwelche Sachen zwischendrin, also so Societies und so weiter, und die kann man dann halt gut unterteilen in so Konsortia, wo es halt wirklich für Early Faculty oder Doktorstudenten sind, wo man nochmal besser networken kann und seine Leute wirklich vor allem innerhalb der Divisionen näher kennenlernen kann und mit anderen Studenten reden kann, mit anderen Professoren reden kann, seine Forschung austauschen kann. Da gibt es die Paper Development Workshops, die PDWs, wo halt wie Didi schon drüber gesprochen hat, wo es dann zu Themengebieten, glaube ich, so ein bisschen angewandt dazu geht und vorgeführt wird, was da vor allem methodenmäßig, aber auch themenmäßig sich tut. Und so Paper Sessions sind dann die, wo Leute wirklich ihre Forschung vorstellen, die sie entweder kurz vom Publizieren sind oder publiziert haben, teilweise, glaube ich auch.
Ich glaube, publiziert sind die allermeisten nicht.
Okay. Wenn du schon das publiziert hast, darfst du es eigentlich nicht einreichen, von dem her. Aber ich muss sagen, was mich immer noch verwirrt, ist die Frage, was ist überhaupt ein Konsortium?
Great. We just finished our consortium here at the Northeastern University as part of the Academy of Management annual meeting, and I'm very happy to have someone to talk to again about what consortiums even are about. I'll just let him introduce himself briefly.
Great. I'm Frank Nagel. I'm an assistant professor in the strategy unit at Harvard Business School.
Thank you very much for taking the time to talk to me and the listeners. And as just a brief question, would you want to give a quick overview of what is a consortium exactly?
Sure. So the consortiums tend to be targeted at different ages in the doctoral program. So there's some that are targeted at people about to go on the market, some that are targeted at earlier stage. And the goal is really to help you think about what you should be focused on during various times in your doctoral program. And from the research perspective, from the teaching perspective, from the networking perspective, and all these types of things. And also, it's a great opportunity to meet people in your field, both professors and also your colleagues from other schools, because that's going to be your cohort that's going to go on the market with you at the same time, and that's a very important connection to make as well.
Perfect. And so what would you say, at what kind of stage should a PhD researcher be in when attending this, let's say, classical doctoral consortium?
Sure. So I would say that the first year is probably too early. The final year is important if it's kind of a consortium that's geared for people at the final year. But I think somewhere before the final year, maybe 1 year before that, is a great time, because that's when, you can start getting, you have a better sense of what your dissertation will look like, or at least what your research questions are, and maybe your data set and things like that. So you can get some good feedback from the people. And then also more importantly, or potentially more importantly, is that that's when you need to start getting to meet people, so that when you go on the job market, they're not hearing about you for the first time when they read your CV and when you're sending your application. They've actually met you before and they can put a face to the name and to the application, because that helps everybody better understand, will this person be a good fit for our department or not.
Yeah, that makes sense. And what I've noticed is there's quite a lot of consortiums going around, especially in a very tight period of time. Do you have any advice on how to actually strategically select what consortium to go to?
Sure, that's a great question. So my research is at the intersection of strategy and technology. So for me at the Academy of Management, I'm in both the strategy group and also the TIM group. And so as a doctoral student, if I recall correctly, I went to the TIM consortium aimed at younger doctoral students, and then the strategy consortium aimed at students going on the market, right? And so, the advice that you get across the two of them is often similar, right? If you're targeting different journals, you'll get slightly different information and things like that. But the networking tends to be quite different, right? And so, if you're somebody that's at the intersection of, two kind of disciplines like that, then I would probably encourage maybe going to one group 1 year and the other group the other year. But if you're squarely in strategy or in org theory or whatever, a specific discipline, then I think it's fine to just go to one of them and that's sufficient, right? Because that's where all the people you need to meet are going to be.
What are like the key takeaways that people should go into a consortium with? Like, are there particular questions one should have in mind, or particular goals that you should get out of going to a consortium?
Sure, great question. I think that, you know, from the goals perspective, if you can walk away having a better sense of where your research and you as a researcher fit in the broader world, because when we're at our PhD programs and we're working with our advisors and other doctoral students there, we tend to be very narrowly focused, right? But, you know, me personally, I learned through consortiums and through other, you know, kind of meeting other doctoral students from other schools that strategy was a much broader field than I was kind of trained in. And so that was helpful because as I went on the job market, you know, I had a better sense of where my work fit in the broad field. So learning that fit is one key goal, I would say. Another is getting to know some of the more senior people in the field, you know, especially the ones that are kind of at the journals, you know, editors, or, you know, maybe they review for the journals that you want to submit to, just getting to know them so that, again, when you submit a journal article, you're not some, you know, it's not just a name on a piece of paper. They've actually met you before, and that can be helpful. So, you know, the fit, the networking, and then the last thing would be, again, kind of the taking away, you know, some pieces of information that are useful for where you are in the process, right? So, you know, we're just finished the strategy doctoral consortium. We talked about, you know, research pipeline, the job market paper, teaching, all of these things. But think about, you know, which of one or two of those things are most important for you right now, and make some notes for what may be important later, right? So I talked about teaching today. That, you know, is useful a little bit as a doctoral student, but will be more useful down the line once you're starting as a faculty member.
And maybe as a final question, you are all, especially faculty, extremely busy people. Why do you even do these consortiums? I mean, there was so many here, and I'd just be interested to hear what is your motivation for going to these.
Faculty members.
Yeah.
Yeah. It's fun for us in some ways. Absolutely. Like, it's very busy. And, you know, today's, the consortiums have different amounts of time. Ours was a day and a half, basically. And so for me, it's nice to meet the younger doctoral students and hear what they think is interesting, because, the older you get as a faculty member, the less in touch you are with kind of what is the cutting edge and what are the, you know, what's of interest to people today. And so that's, you know, a useful, one useful reason. And the other is also, you know, a reciprocity one. You know, I got value out of it when I was a doctoral student. And so paying it forward, I think, is an important thing. You know, just like as you start submitting articles to journals, you should probably be a referee for those journals, right? And so it's a world that runs on reciprocity. And I think it's important to kind of pay it back. And it's fun. It's fun.
Well, thank you very much for the amazing talk, for all the feedback you gave us, and thanks also for just taking some even extra time to talk to me again.
Absolutely.
And so all the best for the rest of the conference, and I hope to see you around either later or in the future. Thank you very much.
Wir haben ja eben mit Nagel, mit Frank Nagel von Harvard, der hat das auch schon ganz gut erklärt in einem separaten Interview. Aber im Grunde genommen ist es eine gesonderte Zusammenkunft von meistens spätphasigeren PhD-Studenten und wo die Dichte an Faculty-Membern sehr hoch ist und wo man sich dann sehr gut wirklich eins zu eins austauschen kann und zu seiner Forschung gesondert Feedback bekommen kann in Mentorship-Sessions. Und das soll dich halt optimal auf den Jobmarkt vorbereiten, der, ich glaube, ich kann nicht über alle Wissenschaftsfelder reden, aber vor allem im Management und Business ziemlich kompetitiv zu sein scheint, und da muss man sich halt wirklich strategisch drauf vorbereiten, und da helfen halt die Konsortia.
Vielleicht kurz noch als Ergänzung, du hast gerade gesagt, dass es eigentlich nur PhD-Studenten sind. Nach meinem Verständnis geht es die gesamte den gesamten Career Path lang. Also die ersten Konsortien sind, wenn man beginnt mit dem PhD, also ich war auf einem Konsortium Manager Dissertation, was für sehr Early Scholars ist, und sobald man am Ende des PhDs ist, gibt es nochmal einen. Und da werden welche angeboten, dann für Leute, die ein PhD bereits haben, dann für Leute, die gerade auf dem Weg zum Tenure-Track sind. Also die Konsortien scheinen einen so ein bisschen in diesem Career-Path zu begleiten und einem Tipps zu geben und eben auch das Netzwerk zu stärken, was, glaube ich, oder was offensichtlich sehr, sehr wichtig in Academia ist.
Ich glaube, das ist echt, was einem sehr überrascht, auch wie wichtig einfach Networking und Verbindungen ist.
wenn man jetzt nicht in der Wissenschaft ist oder auch wenn man noch am Anfang von PhD ist, unterschätzt man das ein bisschen, wie sehr diese Konferenzen eigentlich ausgenutzt werden oder genützt werden, um einfach Leute zu treffen und Connections zu machen. Und du hast ja gerade das Stichwort Jobmarket verwendet. Also sich wirklich dann, wenn man jetzt am Ende vom PhD ist zum Beispiel oder für andere Positionen, sich zu positionieren, schon mit vielleicht zukünftigen Arbeitgebern zu reden. Und ich, was mich auch voll überrascht hat, war einfach, wie viel Social Events es gibt. Also quasi, wir haben jetzt kurz davon geredet, diese Paper Development Workshops und dergleichen. Aber am Ende des Tages geht's noch einmal, gibt's noch einmal zahllose Social Events. Was war der beste Eindruck bis jetzt, Boris? Oder?
Genau. Ja, das, weil du gerade auch noch sagst, am Ende des Tages, und das ist literally zu nehmen, also eigentlich geht's um 6 Uhr los und viele Divisions, aber auch eigentlich fast alle Universitäten bieten sogenannte Receptions an oder Social Events, in denen es meistens freien Alkohol gibt, alle in einem Raum stehen, sich ganz gut einen reinfahren, einfach ein bisschen einander kennenlernen.
Und das maximal 2 Drinks per Person war in dem Social, wo ich gestern war.
Okay, dann machst du den falschen. Ich habe auf jeden Fall den Rahmen gesprengt. Dann haben wir dann erstmal einen guten Old Fashion gegönnt, eigentlich purer Alkohol. Danach war die Zunge etwas lockerer zum Networken. Nein, aber das fand ich auch wahnsinnig spannend, weil man irgendwie von Academia so den Eindruck hat, dass es wahnsinnig technokratisch ist und die beste Idee setzt sich durch. Das mag zu einem gewissen Grad stimmen, zu einem ganz großen Grad überhaupt nicht. Und es kommt darauf an, wen man kennt und wen man kennenlernt, dass man ein Netzwerk aufbaut und dass man bekannt ist.
Das hat mich halt, finde ich, besonders fasziniert, dieses, ich habe schon gewusst, dass es ein Networking-Event ist. Ich habe schon gewusst, dass man das verwendet, um Leute kennenzulernen und sich dann zu positionieren und vielleicht mit ein paar Co-Autoren zu reden. Aber das ist halt wirklich ein Power-Networking-Session. Also die Profis, die hier sind zum dritten, vierten Mal, die gehen teilweise gar nicht mehr auf die Sessions, sondern die nehmen sich echt vor, wirklich sich mit 10, 15 Leuten zu treffen, sei es potenzielle Co-Autoren, aber auch sehr viel mit so den Editors von den Journalen nochmal hinzugehen und sein Paper noch irgendwie zu positionieren und vielleicht irgendwelche Tipps rauszubekommen. Vielleicht, wenn man was eingereicht hat, nochmal klarzustellen mit dem Editor so, okay, wie soll ich diese Kommentare verstehen? Verstehen Sie das Paper, was kommt noch auf mich zu? Also, dass das so brutal wichtig ist, auf so vielen Ebenen vernetzt zu sein, da bin ich vielleicht ein bisschen naiv gewesen, aber ich habe mich schon nochmal überrascht, wie brutal das hier vor allem in der Forschung gemacht wird.
Ich möchte jetzt da nochmal kurz die Gegendarstellung machen. Besonders die PDWs, die wir eben schon angesprochen haben, also die entweder Professional oder Paper Development Workshops. Professional ist eher Methoden fokussiert, Paper Development ist eher Theorie fokussiert. Die habe ich als wahnsinnig hilfreich empfunden. Also die Paper Presentations oder die Paper Sessions scheinen sehr stark dafür da zu sein, seine Ideen zu verteilen, während die Paper Development oder die PDWs eher dazu da sind, Dinge zu entwickeln. Also aus meiner Sicht werde ich beim nächsten Mal noch mehr bei PDWs einreichen, noch mehr dort in die Gespräche treten, weil da habe ich wirklich sehr konkretes, sehr spezifisches Feedback bekommen von very late stage oder very senior Forscher und Forscherinnen. Das hat mir am meisten geholfen, jetzt von der theoretischen oder von der fachlichen Perspektive, neben den ganzen Receptions.
Das war, also wir sind jetzt sehr AOM fokussiert, das ist ja das Academy of Management Meeting. Das ist eine von vielen, im Grunde genommen einer der wichtigsten, nicht einmal die wichtigste, sondern weil es gibt auch noch, wenn du sehr im Marketing bist, gibt es das AMA, was ich mitbekommen habe auf dem anderen Konsortium, dass das eigentlich so das Hauptding ist. Und wisst ihr von euren Konferenzen, ob dieser Rahmen vergleichbar ist, dass dieses PDW-Konstrukt, dass man vorher Workshops hat, wo man an seiner Forschung arbeiten kann und dann werden erst die Forschungen präsentiert. Kennt ihr das aus anderen Konferenzen?
Also ich bin ja im Herbst noch bei der SMS, das ist die Strategic Management Society Annual Conference und da ist es auch so, dass das Ganze mit PDW startet, am Samstag den ganzen Tag, ist aber wesentlich kleiner natürlich, weil es spezialisierter ist. Ich glaube, was ich halt bei der AOM wirklich zeige, ist diese, man fühlt sich am Anfang erschlagen. Es ist jetzt, glaube ich, gut rausgekommen, wie viel verschiedene Aspekte es gibt bei dieser Konferenz. Und man muss wirklich schauen, dass man sich nicht zu viel auflastet, schauen, wo man Prioritäten setzt. Manche eben, so wie du gesagt hast, Sascha, die verbringen die ganze Zeit eigentlich nur mit Networking und lassen alles andere aus. Und andere gehen wirklich, so wie du es gesagt hast, Boris, gehen in die Paper Development Workshops. Und man musste sich echt überlegen, in welcher Phase von PhD ist man. Und ja, es ist sicher speziell, die AOM. Und man muss es unterscheiden von anderen Konferenzen in seinem Fachbereich, aber sicher extrem wichtig, um sich zu positionieren, ja. Ja, Boris?
Worauf ich nochmal, oder was ich noch gerne ansprechen wollte, dadurch, dass es meine erste Konferenz ist, ich war schon ein bisschen, sagen wir mal, ich hatte etwas Angst, dass es sehr kompetitiv ist und so ein sehr starkes Ellenbogending, aber zumindest auf unserer Stufe oder auf der Stufe, wo ich mich jetzt gerade befinde, also Early Stage PhD, sind die Leute wahnsinnig hilfreich, wahnsinnig freundlich und ich muss sagen, ich habe wirklich auch mit wirklich großen Namen sehr offen sprechen können, habe ein paar Hände geschüttelt, was mich total erfreut hat, weil es ist für mich jetzt auch so ein bisschen Test, ist quasi dieser Kontext, ein Kontext, in dem ich mich bewegen möchte. Und ich muss sagen, ich bin sehr positiv erfreut oder positiv überrascht, wie kollegial, wie unterstützend doch der Kontext ist. Das ist mir wichtig.
Ja, wenn wir schon dabei sind, also ähnlich wie Boris war ich am Anfang ein bisschen Bedenken, weil es so eine große Konferenz ist und die Konferenzen und Meetings, wo ich bis jetzt war, waren wesentlich kleiner. Und ich war echt positiv überrascht, auch wie zugänglich alle sind und wie leicht man ins Gespräch kommt. Und hätte ich immer gefragt, was waren denn so die Highlights für euch jetzt, wenn man das auf 1, 2 Punkte runterbrechen kann?
Also für mich war es ein PDW in Psychological Perspectives in oder on Strategy. Der war für mich super hilfreich. Da waren ganz große Namen aus unserer kleinen Bubble auf der Stage und haben diskutiert, was gerade Herausforderungen sind, was Themen sind. Also da einfach sehr viel mitnehmen können. Und dann im Anschluss habe ich eben eine Idee von mir diskutieren können, habe da auch wirklich cooles Feedback bekommen. Und das hat mich total motiviert, weil das hilft dann einfach auch meine Einschätzung zu bekommen von jemandem, der nicht sowieso am eigenen Lehrstuhl ist, der nicht an der gleichen Uni ist, sondern einfach eine komplett andere Perspektive hat. Das war eine Person, die auch lange bei einem super großen Journal als Editor tätig war. Und er hat auch wahnsinnig gute Tipps gegeben fürs Framing von dem Paper, wie man es weiterentwickeln könnte, was man wegnehmen sollte. Ich glaube, das ist auch so eine kurzer Einwurf, besonders am Anfang des PhD-Studiums ist man, glaube ich, super breit aufgestellt und er hat halt wirklich so das gut runterspitzen können, anspitzen können und weiß auf jeden Fall, worauf ich mich jetzt in nächster Zeit fokussieren werde. Und das ist, glaube ich, der Best-Case-Outcome von so einer Konferenz, dass man einfach Bock hat und eine Idee hat, wie man weiterarbeiten kann.
Ja. Ich glaube, ein Schlüsselereignis bei mir war Präsentation von Henry Mintzberg. Das ist so einer der großen Personen in unserem Forschungsgebiet. Also der ist, glaube ich, jetzt zwischen 70 und 80. Und wenn der halt ein Speech haltet, da, ja, das ist irgendwie so, wie wenn man, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo trifft oder so.
Cristiano Ronaldo.
Ja, Cristiano. Ja, man sieht, so eine Konferenz macht dann echt fertig. Ja. Nein, es ist wirklich, und wenn man sich einfach anhört, wie der dann das Feld beschreibt, also es ist da wirklich spezifisch gegangen um Strategie und seine Perspektive darauf und dann sieht man, okay, Fragen, die einen selbst das PhD quälen oder wo man sich unsicher ist, wo man einfach selbst nicht weiß, okay, ist das jetzt einfach, weil ich nicht intelligent genug bin, ich verstehe es nicht, oder sind das wirklich so große Probleme und die sind einfach schwer zu beantworten und die werden dann wieder aufgeworfen und das ist so ein bisschen ein Loslassen, so von der Schulter nehmen, dass man sagt, okay, ich bin doch nicht so dumm und es ist wirklich eine Challenge. Das war für mich ein großer Moment. Der andere war einfach, eben Leute direkt anzusprechen. Ich habe jetzt heute zum Beispiel mit jemandem geredet, der ein Paper geschrieben hat, genau über das gleiche Thema wie ich, also ein Konstrukt. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe zwei kurze, einfache Fragen gestellt, die mich aber Ewigkeiten beschäftigen. Und er gibt mir in 2 Minuten eine Antwort und that's it. Also ich habe das gelöst und kenne mich viel besser aus in so kurzer Zeit. Das ist extrem effizient und hilft einem sehr viel weiter.
Ja, wir waren ja gemeinsam auf so einem Symposium heute und da sind 2 ganz gute Sachen auch gefallen. Das eine von, ich weiß den Namen leider nicht mehr, also ist zu Textual Analysis gegangen, da hat er gemeint, naja, man kann sich ziemlich schnell in so Problemstellungen verlieren und da ist es oft das Einfachste, jemanden zu fragen, wirklich einfach auch per E-Mail zu fragen, der sich damit hunderte von Stunden beschäftigt hat und dir das innerhalb von 3 Minuten einfach erklären kann. Und so sparst du dir dann einen riesigen Aufwand, das alles irgendwie aufzurollen wieder und kannst dich auf das konzentrieren, wo du vielleicht noch Mehrwert schaffen kannst. Und das zweite war auch dieser Tipp, start feeling comfortable, Wunderbar inspirierender Quote. Be comfortable feeling stupid, hat er gesagt. Und das ist halt, finde ich, auch wirklich, es stimmt halt einfach, als PhD fühlt man sich gut 80% der Zeit ziemlich stupid und fragt sich, ob andere eigentlich auch so stupid sind.
Ja, aber genau an dem Punkt, das beschäftigt mich nämlich auch total. Man hat ja eine Tendency, sehr, sehr gute Paper zu lesen. Und das sind die absoluten Top-Paper, wo so Chetanat Kani hat erzählt, dass sie an einer Datencollection einmal in der Phase der Datensammlung 2 Jahre mit verbracht hat. Und das ist ein wahnsinnig gutes Paper. Und dann liest man das und denkt sich, ich werde das niemals hinkriegen. Ich bin viel zu dumm. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich verstehe es auch kaum. Doch, verstehen tut man es schon. Und man denkt so, das kann ich nicht. Und dann ist man jetzt hier aber im Austausch mit anderen Leuten, die ebenfalls auf der eigenen Stufe oder auf der eigenen Ebene sind, ebenfalls eher am Beginn oder eben PhD-Studenten. Man sieht andere Präsentationen und man sieht auch, jetzt bin ich jetzt mal ganz ehrlich, einfach auch nicht so gute Paper. Und das hilft, wenn man endlich mal so sieht, okay, es ist ein sau anstrengender Prozess, es ist einfach Arbeit, und man sieht nicht nur das super polished Endergebnis, sondern man sieht halt auch mal die Zwischensteps und man sieht Leute, die ebenfalls Probleme haben, man sieht Sachen, die knirschen oder man sieht Sachen, wo man denkt, okay, ich habe jetzt auch mal ein Feedback und ich finde die Idee schwach oder die Konstrukte bauen nicht vernünftig aufeinander auf. Und das hat mir auch nochmal ein besseres Gefühl gegeben, dass ich mich etwas more comfortable with my own stupidity fühle. Also kann ich nur unterstreichen.
Also ich habe was sehr Ähnliches gefühlt, und zwar wirklich so eine Achterbahn von einem Tag auf den anderen, wo ich am ersten Tag war, das so die komplette Begeisterung mit der Wissenschaft, weil so coole Präsentationen, so, boah, ja, ich möchte mich damit beschäftigen und spannend und weiterentwickeln und was Cooles machen. Und am nächsten Tag sind wir eben in diesem Psychological Perspective zusammengesessen und dann hört man das und es ist nicht so, dass man es nicht versteht, aber eben dann sagt wer 2,5 Jahre oder 2 Jahre Datencollection und man denkt sich, schön, ich habe jetzt 4 Jahre Zeit, ich habe überhaupt keinen Plan. Und es ist irgendwie so, es ist nicht so, dass man nicht versteht, wie der Weg ausschauen würde und die Bestandteile vom Weg, aber es ist einfach so unrealistisch. Es ist irgendwie so, als wenn jemand sagt, okay, nächstes Jahr muss bei der Olympiade teilnehmen und jetzt fangen wir an trainieren und ja, pressure is on. Es ist einfach, ja, so ein huge, also wirklich so eine große Lücke zwischen dem, wo man ist als PhD und was man dann von solchen Professoren hört. Und das ist halt auch, ja, sehr, sehr hart. Also,
wie gesagt, da finde ich, sind die Paper Development Workshops besonders auch etwas nicht ganz so gute, etwas heilsam. Also mir hat das viel geholfen, einfach auch mal Scheißpräsentationen zu sehen.
Ja, das war doch in den Konsortien, fand ich, wenn man dann mit diesen Leuten, die eigentlich von Top-Unis kommen, und einfach, also Stanford, Harvard, teilweise MIT, und man denkt sich, das sind andere Lebewesen, andere Geschöpfe, die denken ganz anders, sie sind weiterentwickelt. Und das ist dann ganz schön zu sehen, also Schadenfreude, aber es ist halt auch, es hilft eben, wie Boris gesagt hat, auch zu sehen, dass deren Forschung teilweise trivial ist, also um das wirklich nett auszudrücken, dass also zumindest so trivial wie die eigene ist, und dass man dann nochmal realisieren muss, wir sind alle PhD-Studenten, und auch immer wieder diese Meldung, die erfolgreichsten Forscher überhaupt in unserem Feld, so erfolgreich wie man nur sein kann, werden immer noch rejected von den Journals, und zwar desk rejected. Nicht nach einem Review-Prozess, sondern einfach, die reichen was ein, an dem sie 5 Jahre lang geforscht haben. Desk reject. Genau.
Was ist der desk reject?
Wollen wir das jetzt beantworten? Nein, glaube ich.
Auf gar keinen Fall. Wir erklären das nicht.
Nein. Ich glaube, wir sollten, ich habe das auch in dem Interview mit einer Journal-Editorin, hat sie das auch erwähnt, und ich finde, wir sollten auch unseren Zuhörern erlauben, ein bisschen selber mitzudenken. Und ehrlich gesagt möchte ich jetzt positionieren, dass wir nie erklären, was der Name unseres Podcasts ist. Aber zurück zum Thema, jetzt hört es auf, mich zu unterbrechen. Ich habe das Mikrofon. Ich fand das echt nochmal schön zu hören, dass wirklich Leute, die arifiertesten Forscher, trotzdem noch einfach rejected werden von Journalen. Einfach so, wie wir PhD-Studenten, ganz genauso.
Jetzt möchte ich euch zwar nochmal fragen, jetzt sind wir quasi am vorletzten Tag von der EOM, wie ordnet ihr die Bedeutung von der EOM für ein PhD ein?
Ich dachte, dass ich kann es nur für die AOM sagen, ich dachte, die AOM sei wahnsinnig wichtig, um gute Ideen zu entwickeln, um Input zu bekommen. was ich jetzt im Nachgang eher für mich sage, ist, es war für mich wahnsinnig wichtig zu verstehen, wie Academia funktioniert, also wie wie sagt man, Forschung funktioniert, eben mit den Aspekten, über die wir gesprochen haben, dass es it's a people's game, es geht darum, sich selbst zu positionieren, es ist wahnsinnig hart, aber viele Leute sind arbeiten auch dran, besser zu werden. Also ich habe das Gefühl, ich habe eher besser begriffen, wie es funktioniert, als jetzt ganz, ganz genau zu wissen, wie ich jetzt weiter forschen kann. Und das ist was ich auf jeden Fall voll mitnehmen kann.
Ja, es stimmt schon. Also die Anfangsidee von Konferenzen ist sehr oft, dass man glaubt, dass man Ideen bekommen wird und, haben wir jetzt salopp gesagt, so schlauer wird für die Forschung, für die eigene Forschung. Aber es ist halt wirklich einerseits noch dieser Motivationsfaktor, weil man ist einsam im Büro teilweise. Man arbeitet fast eigentlich ein Jahr für diese Tage, damit man die Chance hat, das zu präsentieren, was man präsentieren will, und damit man mit lauter Leuten ist, die normalerweise nie in einem Raum wären und alle dasselbe machen wie du, und wirklich nochmal die Motivation daraus zu schöpfen. Aber eben auch das Networken, auch einfach irgendwen finden, der sowas Ähnliches macht wie du, um Ideen auszutauschen und vielleicht sogar für die Zukunft jemanden zu finden, mit dem man gemeinsam arbeitet. Und das schafft man fast nur, wenn man auf Konferenzen ist, weil nur da sind lauter Leute, die dasselbe machen wie du und auch reden wollen.
Vielleicht noch ganz kurz ergänzend, weil ich einen Punkt wahnsinnig wichtig fand für mich persönlich. Auf einmal wird so Forschung zur Realität, wie du es gerade gesagt hast. Man sitzt so in seinem Büro und liest halt Paper irgendwo aus dem Internet runtergeladen. Man sieht öfter mal dieselben Namen. Und jetzt ist man hier und auf einmal, ja, wird es zur Realität. Es manifestiert sich in Personen, die auf Panels sitzen, die irgendwie rumlaufen. Man läuft durch die Stadt und dann sieht man aufs Namentag jemanden, von dem man 3-4 Paper gelesen hat, die man cool fand. Ja, und jetzt auf einmal bekommt das, was man tut, so eine gewisse Gravitas oder wird irgendwie realer. Und das finde ich gerade sehr motivierend und gibt mir Kraft, weiterzumachen.
Ja. Ich glaube, was noch wichtig ist zu sagen, ist, dass wir schon privilegiert sind, dass wir hierher kommen konnten und das relativ früh in unserer Karriere, ja. Weil es gibt sicher genug Leute, die in ihrem PhD vielleicht gar nicht hierher kommen. Und das ist wirklich schon ein Karrierevorteil, würde ich sagen, so früh zu sehen, okay, so funktioniert das Ganze, darauf muss ich mich mehr konzentrieren, dass wir einfach das Glück haben, auch hier zu sein.
Ich würde das Ganze jetzt gern beenden.
Oh, AOM ist vorbei, Leute, wir können raus jetzt hier, wir gehen jetzt hier alle raus.
Wir werden hier schon, also die Stühle werden schon abgebaut, die ist schon weggetragen worden, während wir reden. Nee, ich glaube, das war schon ganz gut für eine On-the-Road-Folge. Ich würde jetzt noch die Schätzfrage auflösen. Das Coole ist, ich habe hier keine vertrauliche Information dazu gefunden. Also wow. Es gab keinen. Ich habe während irgendeiner besonders langweiligen Stelle einfach gegoogelt. Und es scheint, dass die Society for Neuroscience zumindest mit einer der größten Societies ist, also Konferenzen ist, wo 30.000 Leute teilgenommen haben 2018.
Was hast du gesagt?
40. Und du hast 20.000 gesagt, also schöner Gleichstand. Und mit dem würden wir uns jetzt mal von unseren hoffentlich zahlreichen Zuschauern verabschieden. Zuhörern. Es sind alle Zuhörerinnen
auch.
Genau, und von denen auch ganz viele. Sind alle relativ müde und freuen uns schon, nach Hause zu fliegen. Genau, die...
Eine abschließende Bemerkung. Ich hätte nicht gedacht, dass es so sau anstrengend ist. Ich bin komplett fertig, ja. Muss ich schon sagen. Also wer das mal zu einer Konferenz fliegt, sollte sich vorher ein bisschen schonen, sollte achten, dass er Ruhephasen hat, dass er ein bisschen was schläft, weil es ist schon brutalst anstrengend. Ja. Sorry, um jetzt da nochmal reinzugrätschen.
Ja, komplett fertig, deswegen.
Ja, es ist im Grunde genommen ein Festival-Feeling nur für Akademiker. Und weniger Musik. Aber mindestens genauso viel Drogen und Alkohol. Mindestens. Das war's mal von unserer Seite. Wie immer, folgt uns auf den sozialen Medien, allen, die ihr könnt und wo wir vertreten sind. Und wie sagt man, subscriben?
Liebe, unterschreiben und liebe Grüße aus Massachusetts.
Genau, aus Massachusetts. Subscribt uns auf Overcast, Apple und Spotify und überall, wo ihr noch findet. Produziert das Ganze von Alexander Staub und die Musik-Credits findet ihr irgendwo unten in den Beschreibungen. Und wir gehen jetzt mal auf die nächste Reception und feiern noch ein letztes Mal. Alright, bye bye.
Diese Folge wurde geschnitten vom Sofall.